Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Keep It Grün, eurem Podcast zur Pflanzenkohle, zur Permakultur und zum naturnahen Gärtnern. Mein Name ist Nils, dabei habe ich meinen Kollegen den Franz, der heute mit seinem Wissen wie immer mir zur Seite stehen wird. Hallo Franz.
Hallo Nils, manchmal ist es auch schwer nötig, muss ich sagen. Nein, natürlich nur ein Spaß, also wir ergänzen uns hier glaube ich ganz gut. Deshalb, ich freue mich auf die Folge, sehr spannendes Thema, lange gewünscht. Erzählst uns sicher gleich, worum es geht.
Ganz genau, und zwar haben wir uns heute eine Folge rausgesucht, die wir schon sehr, sehr lange angeteasert haben. Ich glaube, in den letzten 5, 6, 7 Folgen tauchte sie immer mal wieder auf. Wir haben immer wieder gefragt hier, wenn ihr noch irgendeine Frage habt oder euch eine Gilde vor Augen steht, eine Baumgilde, über die ihr gerne mal eine Folge hören möchtet, dann könntet ihr uns gerne Nachrichten schreiben. Wir haben jetzt ganz, ganz viele Vorschläge zum Thema Baumgilden bekommen und uns jetzt endlich ein Herz gefasst und eine Folge vorbereitet. Willst du verraten, um welchen Baum es sich handelt, Franz?
Ja, erstmal vielleicht, was für Vorschläge so reinkamen. Kirsche war dabei, Walnuss war dabei.
Welche
Apfel?
Bitte? Was war das letzte?
Apfel.
Davor das?
Walnuss.
Walnuss meint er.
Naja. Walnuss kam nie, also das habe ich nicht gesehen. Genau, und wir haben uns jetzt für die Walnuss entschieden, letztendlich, weil das ein ganz besonders spannender Baum ist. Nicht nur, weil er Früchte hat, die man sehr vielseitig einsetzen kann, sondern weil er auch eine große Besonderheit hat. Aber dazu kommen wir vielleicht später erst, oder?
Genau. Findige Hörer werden vielleicht schon den ein oder anderen Fakt über die Walnussbäume hier in diesem Podcast gehört haben. Falls nicht, könnt ihr gerne mal durchhören. Ich weiß jetzt auch nicht genau, welche Folge das war. War das Top 5 Pflanzen?
Das weiß ich auch nicht mehr genau. Vielleicht ganz kurz, bevor wir jetzt mehr über die Walnuss und so reden, vielleicht kannst du noch mal kurz umreißen, was denn überhaupt eine Gilde ist.
Oh, natürlich. Eine Gilde, das ist kein Berufsstand aus dem Mittelalter, wenn wir darüber reden, sondern es handelt sich um eine Zusammenstellung von verschiedenen Pflanzen oder Tieren oder anderen Komponenten, die einander unterstützen und in symbiotischen Beziehungen zusammenleben. Und wenn wir jetzt heute über die Walnussgilde reden, dann meinen wir damit, wir haben zum Beispiel ein Kernelement in der Mitte, das ist bei uns jetzt die Walnuss, der Walnussbaum, und drumherum pflanzen wir dann alle möglichen anderen Pflanzen, sei es Sträucher, sei es Kräuter, an. Es können auch Tiere sein, die dann dort mit reinkommen. Und die sollen im Idealfall den Baum in der Mitte unterstützen. Der Baum unterstützt im Idealfall die Pflanzen außenrum auch. Und dann haben wir eine sehr schöne Mischkultur in einem kleinen, geschlossenen Mini-Food-Forest, könnte man sagen. Ein Einbaum-Food-Forest.
Genau, richtig. Und ein Food-Forest sind einfach ganz viele Gilden dann zusammengeschlossen, die sich dann auch noch gegenseitig vielleicht unterstützen können. Großer Punkt in der Permakultur, Gilden. Wir haben auch in der Folge mit Mollison, hat er das auch nochmal angesprochen. Er hatte es, glaube ich, auch in dem letzten Kapitel genau erklärt, ne, was es ist. Also wenn euch das interessiert, hört gerne nochmal in unsere letzte Mollison-Folge rein. 62, glaube ich. Sowas um den Dreh. Da haben wir aus seiner Sicht erklärt, wie er sich das vorgestellt hat und was da so die wichtigsten Punkte sind.
Ganz genau. Und wir hatten auch schon eine Folge über eine Gilde. Wir hatten nämlich damals die Apfelbaumgilde erklärt. Da sind wir auch die einzelnen Schritte durchgegangen, haben genau erklärt, was gibt es eigentlich für Kategorien an Pflanzen, die man damit reingeben kann. Und das halt am Beispiel eines Apfelbaums. Wenn ihr also eine Apfelbaumgilde oder andersrum, wenn ihr einen Apfelbaum bei euch habt und ihr da zu diesem Apfelbaum eine Gilde kreieren möchtet, könnt ihr gerne in diese Folge reinhören. Die ist auch schon ein bisschen länger her, ne?
Genau, vielleicht kann man mal ganz kurz so umreißen. Wir sagen jetzt immer, dass sie sich gegenseitig unterstützen. Kannst du ein paar Beispiele geben, wie sich denn Pflanzen in so einer Gilde gegenseitig unterstützen oder besonders diesen Baum in der Mitte unterstützen können?
Mhm. Man kann sich erstmal fragen, was braucht eigentlich so ein Baum zum Wachsen? Und da gibt es natürlich ein paar Nährstoffe, die so ein Baum braucht. Und zum Beispiel Stickstoff ist auch wichtig. Und es gibt einige Pflanzen, Leguminosen zum Beispiel, die bringen Stickstoff in den Boden. Und der Stickstoff kann dann von dem Baum zum Beispiel aufgenommen werden, dann wächst er besser. Oder wir können Pflanzen einpflanzen, die sehr, sehr tief greifende Wurzeln haben, die aus tieferen Erdschichten Nährstoffe nach oben holen. Und wenn die Pflanzen dann irgendwann absterben, das sind ja manchmal jährige Pflanzen, die wir dabei haben, dann werden diese Nährstoffe in größerer Bodennähe wieder frei. Und dann werden sie anderen Pflanzen zur Verfügung gestellt, zum Beispiel auch dem Baum oder den anderen Pflanzen drumherum. Ansonsten gibt es auch noch bei Insekten einiges, was Pflanzen machen können. Franz, magst du mal einen Einblick da rein geben?
Genau, also es gibt natürlich Insekten, die schädlich für unsere Pflanzen sein können. Da können wir dann bestimmte andere Pflanzen nehmen, die sie abhalten davon, zu unserem Baum zum Beispiel zu kommen. Aber es gibt natürlich auch Insekten, die unsere Bäume brauchen. Beim Apfelbaum ist es ja ganz klar, der muss bestäubt werden. Dafür brauchen wir zum Beispiel Hummeln. Und die können wir ja anlocken, indem wir Pflanzen drumherum pflanzen, die Hummeln anlocken. Also hier gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie ich entweder den Baum vor Schädlingen schütze oder Nützlinge anlocke.
Ganz genau. Und da gibt es auch richtig interessante Fälle, wo man Insekten anlockt, die dann wiederum die Schädlinge, die an dem Baum sind, fressen. Und dann ist dann ein richtiges Katz-und-Maus-Spiel zwischen den verschiedenen Insekten. Ganz schön auch, sich das Ganze mal vor Augen zu führen, wie viel Biodiversität dann in so einer Gilde existieren kann. Genau, was gibt's sonst noch? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe einfach einen Baum draußen stehen, dann kommt mir direkt vor Augen, ja, da ist ein Baum, der steht auf einer Wiese. So, und Wiese ist normalerweise etwas, was der Baum gar nicht mag.
Genau, also der Baum braucht natürlich auch Nährstoffe, um zu wachsen. Und hier ist dieses Gras, nimmt die Nährstoffe natürlich weg zum Teil. Und um das zu verhindern, können wir Pflanzen anbauen, die dieses Gras zum Beispiel unterdrücken und selber vielleicht nicht so negativen Einflüsse für den Baum haben. Also das kennen wir ja auch aus dem Garten. Wir haben ja dafür auch verschiedene Mischkulturen vorgestellt. Da ist das ja auch, dass diese Beikrautunterdrückung ein großes Thema ist. Und genauso ist das beim Baum natürlich auch. Und wir können natürlich auch dafür sorgen, dass der Baum noch mehr Nährstoffe bekommt mit diesen Pflanzen.
Ganz genau, ja. Und als allerletztes natürlich auch die Pflanzen, die wir dann da in der Mischkultur in der Gilde anpflanzen, haben einen Mehrwert im Idealfall auch noch für uns. Also vielleicht können wir sie auch noch essen oder auf irgendeine andere Art und Weise nutzen. Oder wir können sie zur Gründüngung nutzen, dass sie zum Beispiel viel Blattmaterial produzieren, womit wir dann später den Baum mulchen können. Weil das sind wieder neue Nährstoffe, neue organische Materialien für den Boden. Das ist auch gut für das Wachstum des Baumes.
Genau, wir haben jetzt viel allgemein geredet. Sollen wir mal ein bisschen zu unserer Walnuss kommen? Vielleicht erstmal allgemein ein bisschen zur Walnuss und dann besprechen wir mal, wie wir so eine Walnussgilde aufbauen könnten und wie sich das Ganze gegenseitig helfen kann.
Sehr schön, das gefällt mir. Genau, wer mich kennt, ich gehe gerne den Geschichten auf den Grund. Ich habe mir auch zur Walnussgeschichte ein bisschen was rausgesucht. Ich kann mich daran erinnern, dass ich die Walnussgeschichte schon einmal in den Podcast mitgebracht habe. Ich meine, es wäre in den Top 5 Pflanzen gewesen. Deswegen umreiße ich es jetzt nur ganz kurz. Also die Walnuss ist eigentlich ein super faszinierender Baum. Ist einer der ältesten bekannten Bäume. Ist mehr als 2,6 Millionen Jahre alt. Das kann man richtig in die grauen Vorzeiten unseres Planeten verfolgen. Und ja, ist dann über Persien irgendwann nach Griechenland, nach Rom und durch die Römer dann in ganz Europa verbreitet worden. Und es gibt sogar, das wusste ich auch nicht, riesige Walnusswälder mit Größen von etwa 30.000 Hektar. Muss ein wahres Paradies sein. Ich esse nämlich sehr gerne Walnüsse. Habe auch gerade eine Dose neben mir mit diesen kleinen gehirnförmigen Nüsschen. Genau, das ist also erstmal der Baum an sich und er hat eine ganz große Besonderheit. Und zwar haben wir uns diesen Baum nämlich auch herausgesucht. Weswegen eigentlich? Warum haben wir uns jetzt nicht zum Beispiel die Birne genommen?
Das ist natürlich eine gute Frage. Ich bin mir nicht ganz sicher, worauf du hinaus willst, Nils. Also ich habe ihn hauptsächlich genommen, weil zum einen die Frucht sehr, ich habe es am Anfang schon angeteasert, man kann sie für sehr viele verschiedene Sachen benutzen. Und nicht nur die Frucht, sondern auch das Holz zum Beispiel, aber dazu kommen wir gleich noch. Warum hast du sie denn genommen? Du scheinst da ja andere Beweggründe zu haben.
Ja, und zwar finde ich es faszinierend, dass die Walnuss eine allelopathische Pflanze ist. Allelopathie bezeichnet ein Umstand, dass eine Pflanze zum Beispiel das Wachstum von anderen Pflanzen hemmen oder auch fördern kann, aber in den meisten Fällen ist es hemmen oder dass Keimungen gehemmt werden. Und das macht die Walnuss natürlich, damit die anderen Pflanzen um sie drumherum nicht so gut wachsen können. Und das kann so weit führen, dass sogar andere Pflanzen dabei absterben. Und das macht es für uns natürlich nochmal schwieriger, weil wir nicht jetzt jede Pflanze neben oder unter die Walnuss pflanzen können, weil sie dann einfach absterben würden eben, wegen dieser allelopathischen Wirkung. Der Stoff, den die Pflanze bzw. den die Walnuss dabei von sich gibt, ist das sogenannte Juglon. Und das wird von den Wurzeln abgegeben, vom Holz, von den Zweigen, vor allem aber auch von den Blättern und von dieser grünen Nusshülle, die um die Nuss drumherum sich befindet.
Wobei ich meine, dass es kein direkter Stoff ist, den die Pflanze abgibt, sondern ein Abbauprodukt, oder? Also, dass sie ein Glykosid abgibt? Und das abgebaut wird und dabei entsteht dieses Juglon.
Das kann sehr gut sein, ja.
Ja, genau. Eine Kleinigkeit. Im Endeffekt ist es so, das, was du gesagt hast. Und das ist auch das, was uns hier bei dieser Gilde eigentlich nicht im Weg steht, aber was es so besonders macht und auch so spannend macht, diese zu designen. Ne? Wir hatten es über beim Apfelbaum, da kann man eigentlich alles nehmen und kann sich einfach die besten Sachen quasi raussuchen. Die Walnussgilde ist da schon next level, weil wir halt hier aufpassen müssen, können diese Pflanzen mit diesem Stoff überhaupt umgehen. Wir können ja irgendwas vielleicht dagegen einsetzen, dass es nicht so extrem ist. Und deshalb hat die, auch aus anderen Gründen, zu denen wir gleich noch kommen, ist diese Walnussgilde ein bisschen anders auch als andere Gilden.
Genau, vielleicht noch ein, zwei Worte zu diesem Juglon, weil das ist ein ganz spannendes Feld. Ich hatte ja in der damaligen Folge gesagt, ja, yeah, wir müssen ganz stark aufpassen, ne? Sagen wir jetzt auch gerade, was wir da jetzt wirklich unter die Walnuss pflanzen können und nicht, dass dann andere Pflanzen sterben und so weiter. Und dieses Problem, sag ich mal, mit dem Juglon, das ist schon ziemlich lange bekannt. Ich habe sogar eine Masterthese aus dem Jahr 1967 in die Hände bekommen, wo es auch schon um die Giftigkeit von Juglon in der Schwarznuss ging. Und Schwarznuss ist die Black Walnut, also die schwarze Walnuss. Und ganz oft liest man nämlich auch in diesen Berichten, dass dann als Beispiel für die Walnuss die schwarze Walnuss genannt wird. Und jetzt habe ich mich gefragt, was für eine Walnuss haben wir denn eigentlich hier? Haben wir die schwarze Walnuss? Und die schwarze Walnuss ist eine, die vor allem in Nordamerika vorkommt. Wenn man sie sieht, sie sieht so ein bisschen schrumpeliger aus. Und sie wird oft genannt, weil gerade die schwarze Walnuss hat sehr viel von diesem Juglon. Glücklicherweise haben wir bei uns hier vor allem die englische Walnuss oder die echte Walnuss auch genannt. Und die hat deutlich weniger Juglon. Das heißt schon mal, dass die Problematik von dieser Walnuss zu anderen Pflanzen weniger stark ist. Und wie stark sich das unterscheiden kann von den verschiedenen Walnusssorten, hatte ich mir auch mal eine Studie zu angeschaut. Da gibt es ganz, ganz viele Untersorten natürlich von der Walnuss, aber da unterscheidet sich das schon um ein Zehnfaches, wie viel Juglon nun wirklich in den Blättern oder vor allem auch in der grünen Samenhülle enthalten ist.
Genau, wir hatten ja auch schon in der Folge mit Jonas Gampe das angesprochen. In seiner Agroforstwirtschaft spielen ja auch Walnüsse eine große Rolle. Und er hat uns ja im Nachgang auch gesagt, dass er das in der Praxis gar nicht so extrem merkt, dass das ein Unterschied ist. Und das bestätigt ja auch das, was du gesagt hast. Und allgemein, wir haben jetzt zwar gesagt, man muss vorsichtig sein, aber man kann ja auch eigentlich nichts falsch machen. Man kann halt nur schlechte Ergebnisse kriegen und muss es dann halt im nächsten Jahr irgendwie anders probieren. Also ich bin hier immer ein Freund von einfach ausprobieren, wenn man zur Not. Und wenn es nicht wächst, dann wächst es halt nicht. Aber dann ist man eine Erfahrung schlauer und weiß, wie es nicht funktioniert. Deshalb, das ist jetzt, ist ja, da kann man nicht so viel kaputt machen oder so, wovon man vielleicht Angst hat, sondern hat eher das Problem, dass man niedrigen Ertrag hat.
Ja. Es sei denn, wie gesagt, man hat wirklich die schwarze Walnuss, dann kann es auch sein, dass Bäume drumherum absterben.
Also gut, aber Beispiel, das ist ja trotzdem, wenn Bäume drumherum absterben, dann müsstest du ja einen großen Baum irgendwie in die Mitte pflanzen und das geht ja nicht. Und wenn der klein ist, ist er eh noch nicht so konkurrenzstark und
genau, aber der Wirkbereich von der Walnuss, der kann bis zu 15 Meter vom Stamm reichen.
Genau.
Also es geht über die Krone drüber weg.
Genau, 50% drüber weg. Aber trotzdem, wenn du sagst, dass es Bäume drumherum schädigt, dann muss sie sich ja erstmal gegen andere Bäume durchsetzen, um groß genug zu werden, um den Problem zu bereiten. Und Walnussbäume sind relativ konkurrenzschwach. Deshalb würde ich auch da sagen, probiert's einfach aus. Aber wir haben ja jetzt gleich noch ein paar Tipps. Vielleicht, wenn man die befolgt, ist die Erfolgschance deutlich höher.
Sehr gut. Vielleicht noch einen kurzen Nachtrag, bevor wir ins richtige Thema einsteigen. Und zwar habe ich mich dann gefragt, Juglon, wenn das jetzt so schädlich ist für bestimmte Pflanzen, ist es denn auch schädlich für Menschen? Und das scheint wohl, also Juglon ist erstmal ein Gerbstoff und der ist für Menschen soweit ungefährlich, hat leicht keimungshemmende, fungizide und antibakterielle Eigenschaften und wird sogar in einigen Bereichen laut der Bayerischen Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft zur Anwendung auf der Haut, also aus Walnussblättern dann, angewendet. Man muss jedoch aufpassen, es kann einige allergische Reaktionen geben, also da sollte man drauf achten.
Wusstest du denn, dass es neben diesem Juglon oder dem Glykosid, was da freigesetzt wird, dass die Walnuss noch eine andere Möglichkeit hat, das Wachstum von Pflanzen drumherum zu verhindern, abgesehen von irgendwie, dass sie Schatten wirft oder so?
Das hätte ich nämlich jetzt gesagt.
Ah, das hat er noch gesagt. Okay, passt in die aktuelle Weihnachtszeit.
Okay, also nächstes hätte ich vielleicht gesagt, dass sie sehr viel Wasser wegsaugt.
Ja, das ist auch ja gar nicht so viel, weil sie ja als Pfahlwurzler relativ tief wurzelt. Das heißt, sie saugt das Wasser eher tiefer weg. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass die Blätter Zimtsäure abgeben. Diese wird dann mit dem Regenwasser abgespült und sorgt auch dafür, dass Pflanzen drumherum weniger stark wachsen können. Das ist jetzt nicht so ein großer Einfluss wie das Juklon, wovon du eben erzählt hast, aber wusste ich vorher auch noch nicht. Das habe ich jetzt erst in der Vorarbeit gelernt.
Genau. Und wie, wer uns öfters hört, weiß, dass wir immer ganz viel von der ganzen Verbindung zwischen den ganzen Komponenten, gerade im Boden reden, ne? Viele Pilze, die sich im Boden aufhalten. Es gibt eine Studie von 2014, die untersucht hat und festgestellt hat, dass zum Beispiel der Effekt von Juglon davon abhängig ist, wie viele Pilzstrukturen im Boden vorhanden sind, weil die Pilze wohl das Juglon mit transportieren und dadurch den Effekt des Juglons erhöhen. So, das nur nebenbei. Das heißt, wenn ich jetzt einen gesunden Boden habe, wo viele Pilze sind, dann wird das wahrscheinlich einen Effekt haben können. Und noch als Nebensatz vielleicht, Juglon ist wasserlöslich. Das heißt, es kann von Blättern und so weiter abgewaschen werden, wenn jetzt zum Beispiel der Warnesbaum Blätter abwirft und dann regnet es und dann wäscht es sich von den Blättern in den Boden hinein.
Vielleicht kommen wir mal zu ein bisschen positiveren Sachen, zu der Walnuss. Also es hat ja auch nicht nur den Grund, dass wir sie ausgewählt haben, dass es ein bisschen komplizierter ist, sondern sie liefert uns ja auch ganz spannende Produkte. Und hier ist natürlich das Erste, was einem einfällt, ist die Walnuss selber, beziehungsweise das schmackhafte Innere. Und ich habe mir mal eine Liste aufgeschrieben, wie viel Ertrag denn so ein Walnussbaum überhaupt bringen kann. Das ist ja nicht so wie beim Apfelbaum, dass man dann da einfach sich an den Äpfeln bedient und die isst. Bei den Nüssen ist es ja meist ein bisschen aufwendiger. Und da gab es eine ganz, ganz nette Tabelle zu. Vielleicht hast du die auch gesehen. Und daraus ging auch hervor, dass die erst so ab einem Alter von 15 Jahren überhaupt Nüsse tragen. Was man natürlich auch bei so einer Gilde mit einkalkulieren muss. Also ich muss erstmal, wenn ich den Baum pflanze, oft kauft man ihn ja in einem Alter von ein paar Jahren vielleicht schon. Aber dass ich dann auch ein bisschen warten muss, bis ich mit Ertrag ankommen kann. Und bei einem guten Standort hat man dann am Anfang so 10 Kilo im Jahr. Das kann natürlich auch deutlich mehr sein oder weniger. Und geht rauf bis auf 55 Kilo Nüsse im Alter von 61 bis 80 Jahren. Und jetzt habe ich gedacht, gerade bei so Permakulturen oder bei Gartenprojekten geht es ja auch immer darum, wie viel Geld kann ich damit verdienen? Und wenn wir das jetzt mal, wir haben ja ich habe in dem letzten Video ja Öl hergestellt mit dieser kleinen Ölpresse. Wenn euch das Thema interessiert, dann schaut gerne bei YouTube Keep It Grün rein und das letzte Video an. Und damit kann man auch aus Walnüssen Öl pressen. 1 Kilogramm Nüsse ergibt ungefähr 0,7 Liter Öl. Und ich habe ja gesagt, der Baum trägt in seiner Hochzeit 55 Kilo. Das kann auch über 100 hochgehen, aber das ist so ein Durchschnittswert. Und das, was schätzt du? 55 Kilo Nüsse, welchen Wert, das ist ja über das ganze Jahr gerechnet, welchen Wert hat das Öl, was wir daraus gewinnen können?
Das wären dann so um die, was hat sie gesagt, 0,7 kriegst du aus einem Kilo raus, um die 40 Liter.
Walnussöl ist ein bisschen teurer als Rapsöl zum Beispiel, weil es einfach seltener ist.
200 Euro?
Ja, es sind sogar 500 Euro. Ich habe jetzt leider nicht rausbekommen, ob in der Tabelle die Walnussschalen mitgedacht sind, aber weil es ja natürlich nach oben auch noch sehr viel höher geht, das ist, glaube ich, ein ganz guter Wert. Und 500 Euro pro Baum und Jahr für Öl, müsste man mal überlegen, wie gut das ist.
Ja, besonders, das ist ja relativ aufwandsarm, würde ich mal sagen. Man pflückt die Nüsse ja nicht, sondern man sammelt sie einfach irgendwann vom Boden auf. Das heißt, ich muss nicht in den Baum. Und Nussbäume werden ja generell auch als hochstämmige Bäume ganz oft zum Beispiel in Food Forest-Systemen genutzt, eben weil man da oben nicht ganz an die Gipfel rankommen muss. Und ich denke, dann wäre das auf jeden Fall eine schöne Ergänzung.
Das Problem ist, wenn man es mit unserer Presse macht, müsste man natürlich, zum einen musste sie vorher, das habe ich jetzt auch noch vergessen zu sagen, normal musste sie noch trocknen, dann verlieren sie nochmal 50% ungefähr vom Gewicht und dann sind wir auch nur noch bei deinen 300 Euro ungefähr. bei uns müsstest du halt noch die Schale entfernen, das ist halt sehr aufwendig. Ne? Kleiner Trick, meine Oma hält die Nuss immer mit einer Zange fest und haut dann mit einem kleinen Hammer drauf und dann knackt die so. Also vielleicht kann man das ja übernehmen. Aber wie du auch schon gesagt hast mit dem hochstämmigen Bäumen, sie werden ja nicht nur für die Nuss benutzt, sondern auch als Holzlieferant. Das hat ja auch der Jonas Gamper erzählt, dass ihre Bäume auch ein großer Teil nur für das Holz angebaut werden und weniger für die Nüsse. Was man auch machen kann aus den Nussschalen, ich kenne das, wer auch schon mal Sand gestrahlt hat oder so, da kann man auch mit Nussschalen, kann man auch strahlen. Und dafür werden auch zum Teil die Walnussschalen genutzt. Ist jetzt vielleicht nicht was man selber ungefähr unbedingt immer braucht. Aber ist vielleicht auch ganz interessant.
Und wie jeder große Baum, sie werfen ganz viel Laub ab. Gut, auch wenn da Juglon drin ist, man kann es trotzdem kompostieren. Würde ich dann vielleicht, wenn ich genügend Platz habe, in einem zweiten Komposter geben.
Oder ich benutze es als Herbizid und bekämpfe damit zum Beispiel invasive Pflanzenarten.
Ach, guck mal, so schließt sich dieser Kreislauf, ne? Das einen Verschmutzung ist das andere Nutzen.
Ja, wir haben es ja bei Mollison gelernt. Jede Ressource, die man nicht nutzt, ist ein Abfall. So war es, ne?
Genau, und jeder Abfall ist eigentlich eine ungenutzte Ressource.
Genau, deshalb hier auch den Kreis geschlossen. Hast du noch was zu Walnuss allgemein? Jetzt habe ich es auch schon gesagt. voll beeinflusst.
Da ist es ihm rausgerutscht. Das ist der wahre Name dieser Nuss, Walnuss. Noch einmal für alle Zuhörenden.
Ja, ich muss sagen, ich mache das auch manchmal nach und dann haut es sich irgendwann in meinen Kopf rein, dieses Wort.
Ihr könnt es mir gerne schreiben, ob ihr eher Walnuss oder Walnuss sagt.
Aber schreibt bitte dazu, wie ihr es meint, weil wenn ihr einfach den Namen schreibt, das ist natürlich dann genau, schwer zu interpretieren.
Bei Walnuss mit einem H und bei Walnuss mit Doppel-L.
Okay.
Genau, vielleicht noch eine Sache zur Walnuss. Ähnlich wie bei anderen Bäumen muss man natürlich darauf achten, ist es ein selbstfruchtender Baum. Und da gibt es einige Unterschiede. Die meisten Walnüsse sind selbstbefruchtend. Das heißt, ich kann einen einzelnen Baum irgendwo haben, wo keine Walnüsse in der Gegend, in der Umgebung sind. Aber es gibt auch einige, die sind das nicht. Und da muss man darauf achten, dass man eben dann andere Bäume in der Umgebung hat, damit die überhaupt Früchte tragen. Bin ich noch drauf gestoßen.
Einhäusig, sagt man auch. Also wenn sie beide männliche und weibliche Blüten auf einem Baum haben.
Ganz genau. Dann vielleicht noch, ein anderer kleiner Fun-Fact. Ist mir vorher noch nie vor Augen geführt worden, aber die Pekannuss, die kennst du bestimmt auch, ne? Mhm. Das ist auch eine Walnuss.
Ah, sieht ja auch optisch so ein bisschen so aus,
richtig,
ne?
Wie so ein länglich gezogenes Gehirn. Genau. Und das ist übrigens auch eine der Walnusssorten, die auch weniger Juglon haben. Genau wie die hier in Europa verbreitete echte Walnuss. Und genau, es gab auch einige Studien dazu, was denn nun das Juglon auf die Pflanzen, mit den Pflanzen macht. Und da gab es eine von 2008, die ich gefunden hatte. Und die haben Blätter der echten Walnuss genommen, sie in Wasser verrotten lassen und diesen Saft dann auf Saatgut gegeben. Und dann haben sie das einmal auf Saatgut von einer Zuckermelone, die Studie hat in Afrika gespielt, deswegen wachsen da Zuckermelonen ganz gut, und eine Gurke. Was glaubst du, was ist bei der Zuckermelone, was ist bei der Gurke passiert?
Ich schätze, die Gurke ist gar nicht gewachsen und die Zuckermelone ist sehr gut gewachsen.
Ganz genau. Die Zuckermelone hat bei der Keimung gar keine Probleme gehabt. Die Gurke hatte eine gehemmte Keimung, aber beide haben weniger Wurzelwachstum und weniger Stammwachstum. Gut, das war jetzt sehr konzentriert, desto weiter man die Blätter dann, also diese verrotteten Blätter, verdünnt hatte, desto weniger stark wurde der Effekt. Aber das zeigt schon mal, ich habe da ein paar Bilder gesehen, man hat einen Unterschied gesehen. Und genauso wie jetzt bei der Zuckermelone und bei der Gurke sollten wir darauf achten, was für Pflanzen wir für unsere Gilde benutzen. Sollte jetzt eine Überleitung sein, dass du vielleicht anfängst mit der ersten.
Jetzt hast du mich, ich war so gespannt am Zuhören. Okay. Da hast du mich überfordert. Soll ich denn anfangen mit der ersten?
Genau, richtig. Fang doch einfach mal an, was du für deine Walnussgilde dir für Gedanken gemacht hast und was du vielleicht nutzen möchtest.
Also als erstes Mal würde ich eine Walnuss nutzen als zentrales Element. Und du hast es ja eben schon gesagt, um hier mal jetzt auf diese Probleme einzugehen, die uns diese Walnuss trotz ihrer ganzen schmackhaften und nützlichen Dinge beschert. Du hast es ja angesprochen, das Juglon ist ein Problem und das kann bis zu 50% über die Tropfkante des Baumes. Tropfkante, vielleicht nochmal zur Erklärung, ist quasi das, wo die Blätter aufhören. Da ist diese Kante und da nochmal 50% rüber vom Radius bis zum Stamm hin, kann das Juglon Auswirkungen haben. Das heißt, nicht nur unter dem Baum, sondern auch ein bisschen drumherum muss ich damit rechnen, dass das einen Einfluss haben kann. Bei der echten Walnuss, völlig durch den Wind, haben wir ja schon gehört, dass es nicht ganz so schlimm ist. Aber die Walnuss hat noch andere Dinge, die wir hier beachten müssen. Und zwar ist es deshalb so spannend, weil wir ja bei den anderen Pflanzen, haben wir erzählt, wir brauchen Bodenbedecker, die zum Beispiel dafür sorgen, dass Beikräuter nicht so durchkommen. Und das ist bei der Walnuss ja weniger ein Problem, weil sie da ja selber schon für sorgt, dass unter ihr nicht so viel wachsen kann. Und außerdem sind Bodenbedecker auch nicht so wichtig, weil die Walnuss, hatte ich ja eben angesprochen, sehr tief wurzelt und Wasser aus tiefen Schichten holen kann. Das heißt, sie ist nicht so auf dieses relativ oberflächliche Wasser angewiesen. Weshalb ich auch, diese Verdunstung ist natürlich super, wenn ich es verhindern kann oder regulieren kann. Aber es ist nicht so wichtig wie vielleicht bei anderen Bäumen. Und eine Sache noch, es ist ein Baum, der sehr viel Schatten unter sich wirft. Das heißt, ich brauche auch Pflanzen darunter, die in Schatten leben können. Wir haben ja schon mal in der ersten Gildenpflanze erzählt, dass es ja auch ein Wandel ist. Ne? Ich habe nicht von Anfang an bis von Jahr 1 bis Jahr 100 die gleichen Pflanzen darunter, weil sich auch die Lichtverhältnisse zum Beispiel ändern. Und wenn die Walnuss einmal sehr groß ist, dann haben wir sehr viel Schatten. Und da müssen wir natürlich die Pflanzen auch drauf anpassen. So, soll ich trotzdem noch den ersten Baum sagen? Oder die erste Gildenteil?
Ja, vielleicht kann ich dazu einmal ganz kurz noch eingrätschen. Und zwar, du hast gerade von der Tropfzone gesprochen. Und ich muss sagen, bei vielen Gilden, gerade bei der Apfelgilde auch, sieht man meistens dann Bilder, wo dann der Baum in der Mitte ist und drumherum sind diese Pflanzen. Bei der Walnuss habe ich ganz oft Pläne gesehen, wo die Gilde außerhalb der Tropfzone erst anfing. Und das wird wahrscheinlich dem, ja, unter anderem den Juglon und der Schattierung, dem Schattenwurf unter dem Walnussbaum geschuldet sein. Aber du kannst gerne mal anfangen mit deiner ersten Pflanze.
Genau. Und zwar habe ich hier den Maulbeerbaum. Ich muss sagen, bei der Walnuss haben wir ja den Vorteil, sie ist heimisch. Die Maulbeere, eigentlich empfehlen wir immer heimische Sorten, aber ich habe hier die Maulbeere, den Maulbeerbaum mit reingenommen. Auch wenn er nicht ganz heimisch ist, weil es eine super spannende Pflanze ist im Zuge dieser Walnussgilde, denn er kann die wachstumshemmende Wirkung von dem Juglon verringern für die Bäume, die weiter drumherum stehen. Wir haben ja erzählt, dass es noch über diese Tropfzone hinausgeht und wenn wir dahinter andere Bäume pflanzen wollen und wir setzen einen Maulbeerbaum dazwischen, dann verringert der die Wirkung des Juglon. Hast du schon mal einen Maulbeerbaum gesehen in Real Life, Nils?
Ich kann mich nicht aktiv dran erinnern.
Die Früchte sehen aus wie Himbeeren, nur halt an einem Baum oder Brombeeren, so eine Mischung aus beidem vielleicht. Und ich bin mir auch gar nicht so sicher, wie gut er hier in höheren Lagen überlebt. Also ob er richtig harte Winter hier überleben kann, das müsste man ausprobieren. Aber ich finde es so spannend, dass er halt eben diese Wirkung abhemmt. Wenn man zum Beispiel einen Apfelbaum dazu pflanzen will, der von diesem Juglon schon beeinflusst wird, dann könnte ich einen Maulbeerbaum dazwischen pflanzen und der verhindert das dann. Also der hat diese Beeren, die man essen kann, die so ein bisschen wie Himbeeren aussehen, soll auch ganz lecker sein.
Genau, ich habe nämlich Maulbeeren auch aufgeschrieben als eine meiner Pflanzen. Und ich habe mir noch dazu geschrieben, dass die Maulbeeren Stickstoff in den Boden bringen.
Oh ja, Stickstoff, ja, stimmt, das habe ich gar nicht dabei.
Stickstoff fixierende Pflanze hatten wir ja eben mal kurz angesprochen. Ganz wichtiger Nährstoff, der den Pflanzen beim Wachsen hilft. Und was man auch beachten sollte, und zwar gab es Berichte davon, dass einige Maulbeeren es doch nicht gut neben Walnussbäumen gemacht haben. Und man soll wohl darauf achten, dass man nicht die rote Maulbeere nimmt, sondern eher die weiße Maulbeere.
Alles klar. Auch etwas, was ich nicht wusste. Aber ich hatte mir das mit dem Stickstoff, hatte ich mir, glaube ich, auch schon mal aufgeschrieben. Auf jeden Fall hatte ich auch irgendeinen Baum, der das konnte. Und wollte es in der Folge bringen und habe mich nachher noch geärgert. Das ist schon sehr lange her, dass ich es nicht gemacht habe. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, aber gut, dass du mich dran erinnert hast.
Dafür bin ich ja da.
Richtig. Was hast du denn noch für Bäume?
Ich habe...
Oder also nicht Bäume, was hast du denn noch für Pflanzen, die unseren Baum unterstützen? Sagen wir es mal so.
Genau, ich habe mich nämlich, also Maulbeere würde ich dann auch, ne, außerhalb der Tropfzone des Baumes pflanzen. Und ich habe mir hier jetzt was rausgesucht, was ich in die Tropfzone reinpflanzen würde. Ja. Und das ist eine Pflanze, die hatte ich, glaube ich, auch schon bei der Apfelgilde mit dabei. Und das ist Beinwell.
Mhm.
Im Englischen,
das ist ja, ja.
Genau, im Englischen Comfrey. Es ist eine super Pflanze einfach.
In der Permakultur ist es, glaube ich, die Pflanze, die irgendwie nirgendwo fehlen darf, habe ich das Gefühl. Wir haben sie auch auf unserer Tour das ein oder andere Mal gesehen.
Wir sollten mal ein Permakultur-Kartenspiel herausbringen und dann ist das Beinwell der Joker. Kann man für alles einsetzen.
Ich muss sagen, ich spiele wenig Kartenspiele, wo man den Joker braucht. Oft sortiert man den ja vorher aus, aber ja doch, es gibt ein, zwei, wo ich den gebrauche. Da kennt der Beinwell dann zum Einsatz.
Das Beinwell würde ich auf jeden Fall nicht aussortieren. Genau. Weil das Beinwell ist nämlich eine Akkumulatorpflanze. Das heißt, sie wurzelt auch relativ tief und sammelt verschiedenste Nährstoffe in sich selbst an, in ihrer Biomasse, produziert auch sehr viel Blattmasse. Und diese Blattmasse können wir dann zum Beispiel benutzen, um zu mulchen, um dadurch auch wieder Nährstoffe in obere Schichten des Bodens zu bringen. Oder, was ich auch ganz oft gelesen habe, ist, dass viele Leute diese Blattmasse an Hühner oder Schweine verfüttern. Da muss man aber aufpassen. Es gibt den Futterbeinwell, den kann man dafür benutzen. Aber der echte Beinwell, der enthält giftige Alkaloide und die sind krebserregend und lebertoxisch. Die würde ich nicht an die Tiere verfüttern. Also bevor ihr sowas macht, erst einmal ganz genau nachgucken, ist es jetzt ein Futterbeinwell oder nicht. Falls ihr es nicht unterscheiden könnt, kann man den Beinwell aber auch sonst verwenden. Beinwell, das steckt ja im Namen, ne? Mein Bein wird well, also es tut dem Bein gut. Der Beinwell wurde nämlich benutzt, um zum Beispiel bei Knochenbrüchen und dergleichen Anwendung zu finden. Bei Prellungen, Schwellungen kann man das äußerlich anwenden. Und genau, da...
Aber wie hilft er denn bei Knochenbrüchen?
Also, so wie ich das gelesen habe, macht man sich eine Wickel, glaube ich, darum.
Aber wie, was macht er, dass mein Knochen dadurch besser wächst?
Wahrscheinlich, ich habe es mir jetzt nicht im Detail durchgelesen.
Weil ich habe es auch gelesen, ich habe es rausgelassen, weil es gibt ja viele so alte, ja, das hat bei Knochenbrüchen oder hier, keine Ahnung, Querschnittslähmung geholfen, aber das ist dann einfach nur.
Ja, ja, ich habe nur gelesen, dass es ganz oft gemacht wurde, benutzt wurde. Ich vermute mal, vielleicht hätte es irgendeinen Stoff, der dann durch die Haut einzieht.
Und es
hat
Bein im Namen, ne?
Also wahrscheinlich nur bei Beinen. Es muss, genau, wenn das Bein im Namen, genau, es gibt ja auch, ganz oft ist ja in, zum Beispiel bei, wie heißt das denn, Wolfswurz, ne, Wolfsbane, glaube ich, Wolfsverderben heißt das im Englischen. Da steckt auch schon drin, dass es früher als Gift benutzt wurde gegen Wölfe zum Beispiel. Ja, werde ich nochmal, jetzt hast du mich getriggert, jetzt werde ich mal nachgucken, wie genau die Wirkung des Beinwells bei Knochenbrüchen ist. Hausaufgabe hatten wir lange nicht mehr, schreibe ich mir auf. Nächste Woche, Nils gibt einen kleinen Einblick in das Beinwell. So, vielleicht noch ganz kurz danach, man soll aufpassen, sie wird sehr schnell invasiv. Also es gibt ein paar Sorten, die verteilen nicht so viel Saatgut, die würden sich dann dafür anbieten. Ja, wenn man ein Problem damit hätte, zu viel Beinwell zu haben.
Kann man eigentlich nicht. Ich habe noch einen für darunter zu pflanzen, und zwar Narzissen, die nämlich offenbar immun komplett gegen die allelopathische Wirkung der Walnüsse sind. Und Narzissen hatten wir ja auch in der Apfelbaumgilde angesprochen. Ich hatte sie angesprochen. Das ist in dieser Gilde vielleicht am Anfang besonders wichtig. Und zwar hindert sie, dass Schädlinge, zum Beispiel Wühlmäuse oder so, an unsere Pflanzen, die in der Nähe sind, kommen, weil die davon abgehalten werden. Es soll wohl auch gegen zum Beispiel Rehe helfen. Ob das funktioniert, das weiß ich nicht. Aber da sie ja offenbar immun gegen die allelopathische Wirkung sind und auch mit diesem Schatten ganz okay zurechtkommen, zumindest wenn er noch nicht 50, 60 Jahre alt ist, ist das so eine Pflanze, die ich auf jeden Fall unter den Baum pflanzen würde. Und was auch noch geht, ist Farn nachher. Also dass es dann später, wenn es dunkler darunter ist, funktioniert es auch wohl mit Farn, der dann gerade eine bodenbedeckende Wirkung hätte, ne? Also der dann andere Pflanzen unterdrückt, falls das noch nötig ist, weiß es ja nicht. Und natürlich auch die Verdunstung aus dem Boden verringert, was wir aber ja eben auch besprochen haben, was man wahrscheinlich nicht unbedingt haben muss.
Mhm. Ja, spannend. Ich hätte als nächste Pflanze eine Pflanze, die durch das Juglon trotzdem noch gehemmt wird.
Ach, verrückt.
Ja, und zwar habe ich mir die Minze ausgesucht. Die wächst, die ist nämlich ein super Bodenbedecker. So. Minze ist ein Bodenbedecker und, glaube ich, brauche ich niemandem sagen, aus Minze kann man einiges machen. Man kann zum Beispiel leckeren Tee daraus herstellen. Und ich würde sie nehmen, weil sie bei uns zum erstens auch wild wächst. Das heißt, selbst wenn das Wachstum durch das Juglon gehemmt wird und sie nicht so ganz wuchern, sondern nur so okay wächst, ist sie eben bei uns natürlich vorkommen. Das heißt, sie hat eigentlich schon gute Standortbedingungen. Deswegen würde ich sie alleine mit da reinbringen. Und ich mag Minze einfach sehr gerne. darf man nicht vergessen. Ne? Ich meine, wenn man sich so eine Gilde designt, man muss ja auch Spaß daran haben. Und Minze darf für mich da nicht fehlen.
Okay. Das ist natürlich ein gutes Argument für viele Dinge. Aber finde ich spannend, ja. Minze haben wir ja bei uns auf der Fläche auch. Auch geerntet natürlich. Und immer mal probiert, sogar verschiedene Arten. Deshalb sehr spannend. Als Bodenbedecker, um das vielleicht mal abzuschließen, hätte ich noch Immergrün, die wohl auch ganz okay oder ganz gut mit dieser Wirkung der Walnuss zurechtkommen und natürlich auch im Schatten sehr gut gedeihen. Ich hatte ja eben angesprochen, dass man gerade diese grüne Schale, die noch um die Nüsse drum ist, dass man die enthält nämlich sehr viel von diesem, was später zu Juglon wird, dass man die gut als Herbizid nutzen kann bei Pflanzen, die einen stören. Und hier sollte man das vor allen Dingen bei flachwurzelnden Pflanzen, Giersch zum Beispiel, also jeder, der einmal Giersch im Garten hat, wird die nicht mehr so schnell los, aber vielleicht funktioniert das ja mit Walnüssen.
Das heißt praktisch, wenn ich dann die Walnüsse ernte und ich habe hier diesen grünen Mantel, dann würde ich diese Mäntel aufsammeln, vielleicht eine Art Sud draus machen, wie die das in dieser einen Studie gemacht haben, ein bisschen vergammeln lassen und diesen Sud dann auf den Giersch einfach ausgießen.
Wahrscheinlich, ja. Also ich hätte es jetzt ohne diesen Sud gemacht, einfach so.
Einfach draufgelegt.
Einfach drauf, aber das geht bestimmt auch.
Ach, klasse. Klingt nach einem Experiment, was man mal machen müsste.
Ja, du darfst das alles abpulen, aber diese Schale. Vielleicht kann man ja auch noch ein bisschen Laub dazu nehmen. Ja, Nils, wir haben jetzt viel, außer dem Maulbeerbaum, vielleicht viele Dinge gehabt, die so mittelgut vielleicht darunter wachsen, aber die vielleicht so mittelertragreich für uns sind. Hast du denn noch du hast eben die Minze. Hast du noch was für uns als Mensch noch einen sehr großen Mehrwert bietet?
Ja, ich hätte auch noch was wir wieder nicht unter die Tropflinie machen, sondern eher daneben. Du hattest es eben angesprochen, wir müssen uns um den Schattenwurf Gedanken machen. Mhm. Ne? Die Bäume wachsen ziemlich hoch und dicht. Und ich würde auf die Süd- oder Westseite Johannisbeeren pflanzen. Die kommen damit wohl ganz gut klar, brauchen so okaye Sonne. Würde ich jetzt auf der Seite zum Beispiel schon glauben, dass das ausreichend ist. Und auf der schattigen Seite habe ich von Stachelbeeren gelesen. Allerdings konnte ich nicht verifizieren, ob Stachelbeeren nun wirklich gegen das Juglon immun sind oder nicht. Deswegen hatte ich mir jetzt nicht deswegen würde ich das mit ein paar in Klammern würde ich das jetzt hier mal präsentieren.
Aber ich habe sie auch. Also ich habe auch davon gelesen. Ja, aber ich hab auch nicht tiefer nachgeforscht.
Genau, weil das fehlt mir dabei nämlich noch. Weil die Stachelbeere braucht wohl nicht so viel Licht, nicht so viel direkte Sonne. Und das eignet sich dann natürlich ideal für die Nordseite zum Beispiel.
Man sieht, es geht in dieser Gilde auch darum, den Baum zu unterstützen, aber vor allem darum, was funktioniert überhaupt in der Nähe. Und ich glaube, das ist schon spannend, wenn man den Platz sonst gar nicht nutzen kann, im Verhältnis zu. Wir machen da eine interessante Gilde draus, aus der wir noch mehr ziehen als nur die Walnüsse. Ist doch eine super Sache. Ich habe noch was ich daneben pflanzen würde. Und zwar sind das Kirschen und Sauerkirschen zum Beispiel, kommen sehr gut damit zurecht, neben Walnussbäumen zu stehen. Ich weiß, dass bei uns in meiner Heimat stehen auch Kirschen neben der Walnuss, wenn ich jetzt gerade so nachdenke. Deshalb auch in der Praxis offenbar ganz gut funktioniert. Wie ist das? Magst du Sauerkirschen oder bist du eher bei den Süßen?
Ja, ich esse beides gerne.
Okay. Also, die hat dann vor allen Dingen den Vorteil, dass ich zum einen die Kirschen nutzen kann und eventuell auch das Holz, wenn ich das möchte. Aber für die Walnuss selber hat sie dann einen geringen Nutzen.
Genau, aber es wäre zumindest ein Baum, der eben nicht kaputt geht, weil ich habe auch Berichte davon gelesen, hatte ich ja eben erzählt, gerade bei der schwarzen Walnuss, wo dann Apfelbäume neben gepflanzt wurden, dann sind die wirklich komplett abgestorben. Und das ist natürlich schon eine Katastrophe, wenn ich jetzt jahrelang mir da einen kleinen Baum heranzüchte, der stirbt dann einfach weg und mit der Kirsche kann man das so gut dann vermeiden. Ich hätte vielleicht noch eine Sache und zwar, man denkt in einem Food Forest ja immer in verschiedenen Schichten. Gibt es die Kronenschichten, dann gibt es die Buschschicht, dann Wurzeln und Kräuter und so weiter. Und eine dieser Schichten, diese ganzen Schichten sind natürlich dann auch für unsere Gilde relevant, die ja ein Food Forest im Kleinen ist. Und eine dieser Schichten ist die vertikale Schicht. Und das ist, die wird oft von Kletterpflanzen belegt. Ich habe mir eine Kletterpflanze rausgesucht, beziehungsweise frage ich mal andersrum. Hast du dir eine Kletterpflanze rausgesucht?
Ich habe keine Kletterpflanze, nee. Erzähl uns mal eine Kletterpflanze.
Dann erzähle ich dir von. Und zwar hatte ich eine gefunden, die gibt es aber leider nur in den USA. Die nennt sich Bittersweet, aber im Deutschen heißt sie der amerikanische Baumwürger. Die würde ich aber nicht nehmen. Ich fand den Namen einfach nur lustig und wollte ihn erwähnen. Ich würde mir eine Kiwi holen. Die Kiwis sollen auch juglonresistent sein und man kann die Kiwi-Früchte zu sich nehmen. Und bei den Kiwis soll es wohl auch so sein, dass sie gar nicht so heftige, direkte Sonne brauchen.
Die können ja dann auch ruhig was höher wachsen, also innerhalb dieses Baumes, um dann vielleicht mehr Sonne zu kriegen als die Pflanzen, die wir direkt unter dem Baum pflanzen, wie wir das ja mit dem Beinwell oder dem Farn zum Beispiel hatten. Finde ich eine interessante Möglichkeit. Wie sieht es denn bei dir aus? Würdest du, wenn du so eine Gilde aufbaust und sagst, boah, jetzt nach 15 Jahren trägt er endlich Nüsse, würdest du den Baum auch irgendwann für die Holzverwertung nutzen oder würdest du sagen, wenn ich mir so eine Gilde aufbaue, ist mir das zu schade?
Oh, nee, irgendwie wäre mir das schon zu schade. Besonders, wenn du jetzt so lange darauf wartest. Und es gibt ja, also im Idealfall, sagen wir mal, ich hätte jetzt nur diesen einen Baum oder nur wenige Gildenbäume, die ich hier auf meiner Fläche habe, dann würde ich die nicht für Holz opfern. Und wenn ich mehr Platz zur Verfügung habe, dann gibt es da mit Sicherheit auch andere Bäume, die ich eher dafür hinnehmen würde. Außerdem, nach 15 Jahren oder sowas, würde ich den auch noch nicht fällen. Also dann kann ja noch eine ganze Zeit. Dann beginnt ja erst eigentlich das erwachsene Leben von ihm. Er beginnt gerade seine Fühler auszustrecken und die ersten Früchte zu produzieren. Da soll er ein bisschen was vom Leben haben. Und ich von den Nüssen.
Okay, aber du würdest ihn schon, wenn du so ein Agroforstsystem aufbauen würdest, oder auch einen Waldgarten zum Beispiel, wo er natürlich nicht so gut integriert werden kann wie wahrscheinlich andere Bäume, auch weil er halt viel Platz und Licht braucht. Kann man ihn ja nicht einfach da so in die Mitte setzen. Aber würdest du ihn, ist das eine Pflanze, die du mit reinnehmen würdest?
Nur wenn ich viel Platz habe, ja. Mhm. Weil, wie du schon gesagt hast, dann muss ich gucken, schaffe ich es denn irgendwie mit Maulbeeren drumherum oder mit anderen Möglichkeiten vielleicht, dass ich eine klare Abgrenzung dazwischen habe. Und eben gesagt, ne, das Juglon, das ist wasserlöslich, das kommt von den Blättern, von den Samenhülsen. Wenn da einmal Wind durchgeht, wohin wehen die Blätter? Ja, das heißt, dass wir nicht nur Juglon-Belastung am Baum selber haben, sondern theoretisch auch, wenn die Blätter in eine Richtung weiter wegfliegen, könnte es da auch Belastung geben. Und da würde ich mir ein paar Gedanken zu machen. Und im Zweifel, beziehungsweise wenn ich die Möglichkeit habe, dass ich da zum Beispiel das Laub aufsammel, ne, oder wenn ich das sowieso aufsammel, dass ich das dann einfach gesondert kompostiere oder wie du sagst, ne, einfach speziell irgendwo einsetze, dass es eben nicht dann zum Beispiel meine Apfelbäume, die mir, glaube ich, mehr wert wären, in meinem Food Forest zu haben, dass ich mir die deswegen nicht verhagel.
Okay, also Äpfel vor Walnuss. Mhm. Wir gucken mal, wenn wir die anderen Gilden besprechen, wo du die einsortierst.
Genau, also als Nussbaum hätte ich trotzdem gerne, da würde ich aber lieber sowas wie eine Esskastanie nehmen. Die hat meines Wissens keine bösen Juglon-Bestandteile und sie hat eben auch denselben Nusscharakter, dasselbe Nussfeature. Schmeckt sie nicht so
gut. Also da bin ich doch eher Team Walnuss als Kastanien oder so. Aber ich wäre dann, wenn es um Nüsse geht, wäre ich, glaube ich, eher bei so Haselnüssen, mhm, weil die halt super schnell wachsen. Klar, du hast dann keinen richtigen Baum, das ist eher so ein Strauch. Aber finde ich sehr spannend und schmeckt mir auch sehr gut.
Ja, du kannst halt richtig viel aus diesen Haselnussruten machen, ne?
Ja.
Da hatten wir ja auch den Dreikammer-Komposter mitgebaut. Könnt ihr auch sehen auf unserem YouTube-Kanal. Die wachsen nämlich sehr gerade, lassen sich gut absägen und dann haben wir die zu Wänden geflochten. Und der steht auch immer noch, der Dreikammer.
Der steht immer noch, der läuft. Was ich auch noch bei dem, um nochmal auf den Walnussbaum zurückzukommen, was ich auch noch gelesen habe, welchen Einfluss er auf mein Ökosystem hat, ist, dass die Eichhörnchenpopulation natürlich steigt, wenn ich Walnussbäume bei mir habe, weil sie große Walnussfans sind. Siehst du einen Vorteil darin, eine große Eichhörnchenpopulation zu haben, außer viele Eichhörnchen?
Ja, das ist der größte Vorteil, viele von diesen kleinen, possierlichen Tierchen vor sich zu haben. Naja, was machen Eichhörnchen, ne? Sie vergraben Nüsse, das heißt, sie werden wahrscheinlich dabei helfen, dass noch mehr kleine Nussbäume sprießen. Sie werden wahrscheinlich, na gut, ich weiß nicht, ob man das als Vorteil sieht oder eher als Nachteil, die Vogelpopulation beeinflussen. Ja, die fressen doch, glaube ich, auch Junge aus dem Nest, beziehungsweise die Eier aus dem Nest und so weiter. Genau, was willst du als Vorteil sehen?
Ja. Anschauen, gefallen mir gut. Eichhörnchen, wenn die so durch den Baum hüpfen, kann man gut beobachten.
Ja, die sehen immer so schreckhaft aus.
Ja. Wir hatten mal zahme Eichhörnchen bei uns, die wir irgendwie, wir haben die Kleinen irgendwo bekommen oder sind irgendwo aus dem Nest gefallen, keine Ahnung, dann haben wir die ein bisschen aufgepäppelt und die waren relativ zahm. Irgendwann sind sie in die Freiheit gelaufen und auch immer wieder bei uns so als halbzahme Eichhörnchen durch den Garten geturnt.
Du hast mir auch mal von einem Eichhörnchen erzählt, das bei euch in einem Vogelhaus gewohnt hat und dann immer, Vogelhaus hat so eine kleine Öffnung. Und dann lag es wohl immer mit seinem Kopf auf dieser Öffnung und guckte nach draußen auf 2-3 Meter Höhe.
Das war ein Nistkasten für Eulen oder Kauze, also relativ groß. Und hat es sich da bequem eingerichtet und hat von oben auf herabgeschaut auf uns Fußvolk, die wir nicht durch die Bäume hüpfen können.
Da spricht doch nur der Neid. Genau, vielleicht noch so ein paar. Ich bin jetzt durch mit dem, was ich darunter packen würde. Ich habe mir noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die man darunter packen kann. Das ist zum einen, Bohnen wachsen wohl ganz gut und es gibt auch ein paar Rüben, die ganz gut wachsen, also Karotten und sowas. Aber das ist natürlich immer die Frage, gerade unter so einem Baum, habe ich da überhaupt die Möglichkeit, pfahlwurzelnde Pflanzen anzusetzen, die ich dann ernten kann. Ne? Also kann ich dann 30 cm Erde da umgraben. Oder ist es mir das überhaupt nicht wert? Und Kürbis soll wohl ganz okay darunter wachsen. Und wenn ich mich richtig erinnere, hat der Kürbis selbst leicht allopathische Wirkungen auf andere Kürbisgewächse. Vielleicht ist er damit eher auf der Walnuss, auf dem Team Walnuss.
Team Walnuss, alles klar.
Genau. Was man nicht benutzen sollte, ist sowas wie, ja gut, Spargel ist sowieso raus, Kohl, Kartoffeln, Rhabarber und Blaubeeren. Die ganzen kommen wohl überhaupt gar nicht damit klar. Würde ich darauf achten, dass ich die eben nicht unter meinen Walnussbaum setze.
Was wäre der nächste Baum, zu dem du eine Gilde designen würdest gerne?
Wir hatten uns natürlich im Vorfeld schon darüber unterhalten, welchen Baum wir jetzt machen wollen. Und ich fand deinen Vorschlag von vor einiger Zeit mal ganz interessant, und zwar eine Bienengilde. Dass wir einen großen Baum in die Mitte machen, der viele Insekten anlockt, ne? Und dass wir darum mal was machen. Ja. Und dann auch schauen, was für einen Effekt hat das jetzt dann nicht nur für die Insekten, sondern auch für uns, was für Mehrwert kann es bieten. Ja, jetzt neben Holz gibt es ja noch andere Mehrwerte, die wir daraus ziehen können.
Finde ich auch spannend. Natürlich dann kein so direkter Nutzen, also schon direkte Nutzen für uns dabei, aber nicht so groß wie bei einem Apfelbaum zum Beispiel. Aber finde ich auch super spannend. Können wir uns ja mal auf die Liste schreiben.
Genau, ich finde es auch spannend, mal zu wissen, wie viel Nektar produziert jetzt eigentlich so eine große, ausgewachsene, was ist das, Linde, Weide?
Linde.
Linde, genau, richtig. Also was ist das, was ist die Menge daran? Ich kann mich daran erinnern, dass wir früher in der Schule auf dem Heimweg immer dort, wo hoffentlich keine Hunde hingepickelt haben, uns Taubnesseln, blühende Taubnesseln gesucht haben und dann an den kleinen Blütenkelchen davon, die haben wir rausgemacht und dran gesaugt, dann hat man so ein bisschen den Nektar geschmeckt. Das ist ja wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Und dann frage ich mich, wie viel Nektar wohl bei so einem riesigen Baum rumkommt. Vielleicht kann man dann doch das umrechnen und sagen, guck mal hier, deswegen habe ich jetzt, weiß nicht, 5 Kilo Honig. Ich lese es
in der nächsten Folge auf, würde dich überraschen.
5 Kilo Honig mehr oder sowas in meinem Bienenkasten. Sehr schön, hast du auch eine Hausaufgabe. Dann würde ich sagen, wenn du nichts zum Walnussbaum mehr zuzufügen hast, und ich fand es sehr schön, dass du dich heute endlich mal getraut hast, den wahren Namen von diesem Baum zu sagen, wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Ich hoffe, ihr habt einiges gelernt, könnt einiges davon mitnehmen. Wenn ja oder wenn nein, könnt ihr uns das natürlich gerne mitgeben unter podcast@keep-it-grün.de. Und dann würde ich sagen, hören wir uns einfach in der nächsten Woche noch einmal. Tschüss.
Ciao.